Profil Podcast XL.
Du sollst nicht verschweigen. Österreichs Kirche lässt sich als Vorbild für die Aufarbeitung von klerikalen Sexverbrechen feiern. Über eine optische und faktische Täuschung. Von Martin Staudinger, Robert Treichler und Christoph Zotter. Gelesen von Matthias Hofer. Es ist fast unmöglich, Waltraud Klasnick nicht zu mögen. Stets freundlich, allen zugewandt und mit über 70 Jahren immer noch mütterlich statt omahaft, verfügt die ehemalige Politikerin über eine natürliche Gabe, die Öffentlichkeit für sich einzunehmen. Das hat sie als Landeshauptfrau der Steiermark fast 10 Jahre lang unter Beweis gestellt, auch in schwierigen Situationen. In das kollektive Gedächtnis Österreichs ist ein Satz eingegangen, mit dem sie 1998 den Tod von 10 Bergleuten bei einem Grubenunglück in der Alpengemeinde Lassing betrauerte. »Gott hat entschieden«, sagte Klasnick damals unter Tränen, und das Land weinte mit. Sie vertraut auf Gott, auf sich selbst und auf ein bisschen Glück. Und man vertraut ihr. Wenn sie sagt, sie wird sich um jemanden kümmern, dann tut sie das auch. Kommentierte die Kleine Zeitung, das Leitmedium der Steiermark, einmal. 2010 hat Klasnick ein solches Versprechen mit besonderer Bedeutung und Tragweite abgegeben. Als Leiterin der unabhängigen Opferschutzanwaltschaft, die von der katholischen Kirche Österreichs ins Leben gerufen wurde, kümmert sie sich um Wiedergutmachung für Menschen, die von Klerikern missbraucht und oder misshandelt wurden. Klasnick-Kommission heißt das Gremium im Volksmund inzwischen und es ist, darauf legt ihre Namenspatin Wert, weltweit einzigartig. Die Opferschutzanwaltschaft befindet völlig unabhängig darüber, wer finanzielle und oder therapeutische Hilfestellung erhält. Die Kirche hat dabei nichts mitzureden, es gibt keine Verjährungsfristen und auch die strengen Kriterien, die vor Gericht zur Beweiswürdigung angewandt werden, gelten nicht. Nach einer groben Plausibilitätsprüfung wird im Zweifel immer im Sinne der Betroffenen entschieden. Die Beträge im Ausmaß zwischen 5.000 und 25.000 Euro erhalten können. Das Konzept hat Österreich viel Anerkennung eingebracht. Während die deutschen Bischöfe in der Vorstellung gefangen sind, Aufklärung und Entschädigung seien bei ihnen in den besten Händen, haben die Österreicher unter Führung des Wiener Erzbischofs Christoph Schönborn schon vor 8 Jahren eine unabhängige Opferschutzkommission mandatiert und sich seither deren Entscheidungen unterworfen, kommentierte die deutsche FAZ Anfang November 2018. Tatsache ist, niemand hat mehr dafür getan, dass die Missbrauchsopfer der Kirche in Österreich spät, aber doch Hilfe bekommen, wie Waltraud Klasnick. Tatsache ist aber auch, niemand trägt, vermutlich ohne es zu wollen, aber auch ohne es zu verhindern, mehr dazu bei als Waltraud Klasnick, dass sich die Amtskirche in Österreich um einen entscheidenden Aspekt des Themas herumdrücken kann, der Aufarbeitung von unzähligen schwersten Verbrechen, die von Straftätern in ihren eigenen Reihen begangen wurden und damit auch der Aufarbeitung ihrer eigenen Verantwortung im Zusammenhang mit diesen Straftaten. Die hochgelobte und verdienstvolle Klasnick-Kommission lässt sich als Weihrauchvorhang benutzen, der erfolgreich verdeckt, dass das noch immer nicht geschehen ist. Das fällt aber nur auf, wenn man den Vergleich damit anstellt, wie andere Ortskirchen das Thema behandeln. Wir, die Mitglieder dieser Grand Jury, wollen, dass Sie das erfahren. Wir wissen, dass Sie etwas Ähnliches schon einmal gehört haben, aber nicht in diesem Ausmaß. So beginnt der fast 900 Seiten starke Bericht über sexuellen Missbrauch durch Kleriker des Bistums Pennsylvania in den USA. Mehr als 300 Geistliche haben in einem Zeitraum von 7 Jahrzehnten an über 1.000 Kindern Missbrauch begangen. Bischöfe überredeten die Opfer, die Verbrechen nicht anzuzeigen und hielten die Polizeibehörden davon ab, Verdachtsfälle zu untersuchen. All das ist in dem Report der Geschworenenkommission nachzulesen, die 2 Jahre lang im Auftrag des Generalstaatsanwaltes von Pennsylvania Zeugen befragt und Dokumente beschlagnahmt hat. Im Anhang finden sich die Profile der Täter. Name, Geburts- und allenfalls Sterbedaten, Datum der Priesterweihe, Dienstorte, schließlich eine Zusammenfassung aller Vorwürfe, die von der Grand Jury untersucht wurden. Auch die Mitwisser in der kirchlichen Hierarchie werden namentlich genannt, Briefe und andere Dokumente als Faksimiles beigefügt. Der Pennsylvania-Report, der im vergangenen August veröffentlicht wurde, hat die katholische Kirche in den USA einmal mehr erschüttert. In Boston waren nach Berichten der Tageszeitung The Boston Globe im Jahr 2002 zwischen 150 und 200 Kleriker identifiziert worden, die sich des Missbrauchs schuldig gemacht hatten. In der Erzdiözese Philadelphia waren es in einem Grand Jury Report 60 gewesen. Im Bistum Altoona, Johnstown, bietet sich bald dasselbe Bild. Jetzt kennen wir die Wahrheit. Es passiert überall, lautet das zornige Resümee im Pennsylvania-Bericht. Auch in Irland wurde die Bevölkerung über die Umtriebe katholischer Kleriker aufgeklärt. 2009 erschien der Murphy-Report im Auftrag des Justizministeriums. Auf 720 Seiten werden Priester und Bischöfe namentlich genannt, die Kinder missbrauchten oder dies vertuschten. In Australien untersuchte eine königliche Kommission die Reaktionen verschiedener Institutionen in Fällen von Kindesmissbrauch, darunter auch jene der katholischen Kirche. Auch in diesem 2017 erschienenen Bericht werden Täter und Mitwisser namentlich genannt. Vor 4 Jahren gab die Deutsche Bischofskonferenz eine wissenschaftliche Studie in Auftrag, um das Ausmaß und die Vertuschung von Kindesmissbrauch zu erforschen. Die 27 deutschen Bistümer verpflichteten sich vertraglich, ihre Archive zu öffnen. Die Studie ist bislang nicht öffentlich einsehbar. Die Hamburger Zeit präsentierte im September jedoch erste Ergebnisse. Die Untersuchung erfasste 1670 Kleriker, gegen die Vorwürfe erhoben wurden, und 3677 Opfer. Das Forscherteam bekam Zugang zu Informationen aus rund 40.000 Akten. Die Originaldokumente selbst wurden allerdings von Personal und von beauftragten Rechtsanwaltskanzleien durchgesehen. In einigen Fällen stellten diese auch fest, dass Akten vernichtet wurden. Die schockierenden Ergebnisse dieser Untersuchung sollen etwas bewirken. Zunächst geht es darum, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen, selbst wenn die Vorfälle zum Teil Jahrzehnte zurückliegen. Die Opfer sollen wissen, dass das, was man ihnen angetan hat, nicht einfach ignoriert wird. In wenigen Fällen fördern die Untersuchungen auch Delikte zutage, die strafrechtlich noch nicht verjährt sind. Und schließlich haben die Reports Beispielwirkung. Länder, Diözesen, Kirchen, die bisher keine Aufarbeitung dieser Verbrechen und vor allem auch ihrer systematischen Verdunkelung gestartet haben, geraten unter Druck. In Frankreich sind in den vergangenen Jahren einzelne Fälle von sexuellem Missbrauch durch Kleriker öffentlich bekannt geworden und vor Gericht gelandet. Doch bisher konnte sich die Kirche weder zu einer Entschädigung der Opfer noch zu einer breit angelegten Untersuchung durchringen. Das ändert sich nun. Anfang November empfing die Bischofskonferenz in Lourdes erstmals Missbrauchsopfer bei ihrer jährlichen Zusammenkunft und gab bekannt, dass eine unabhängige Kommission eingesetzt werden soll, um den sexuellen Missbrauch Minderjähriger in der katholischen Kirche seit 1950 zu beleuchten. Voraussichtliche Untersuchungsdauer 2 Jahre. Und Österreich? Gilt im internationalen Vergleich, siehe oben, als vorbildlich im Umgang mit dem Thema und bei der Aufklärung. Mit dem Fall Hans Hermann Groer, der 1995 vom Nachrichtenmagazin Profil aufgedeckt wurde, war vieles aufgebrochen. Der Wiener Erzbischof war weltweit der erste hochrangige Kleriker, dem öffentlich Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen wurde und der daraufhin zurücktreten musste. Die Folge war eine Lawine von Kirchenaustritten. Binnen weniger Monate kehrten mehr als 44.000 Katholiken jener Institution den Rücken, die den Anspruch erhob, die höchste Instanz in Fragen von Moral zu sein, die unter Berufung auf die 10 Gebote alle sexuellen Handlungen abseits des ehelichen, ausschließlich zur Fortpflanzung betriebenen Geschlechtsverkehrs jahrhundertelang als Todsünde verpönt hatte und die über das System der Beichte bereits Volksschulkinder sogenannte unkeusche Gedanken gestehen und durch Strafen abbüßen ließ. Die längste Zeit hatten kirchliche Sextäter wenig zu befürchten. Offiziell war die Rechtschaffenheit des Klerus über jeden Zweifel erhaben. Anschuldigungen gegen Geistliche wurden, wenn überhaupt je geäußert, nicht ernst genommen oder ignoriert. Die Hilferufe von Opfern blieben ungehört, oft genug sogar bei ihren eigenen Eltern und Verwandten, die nicht glauben konnten oder wollten, was ihren Kindern durch Priester und Ordensleute angetan wurde. Das änderte sich mit der Causa Gröhr. Plötzlich wurden überall in der katholischen Welt Fälle von sexuellen Übergriffen bekannt. Mehr noch, es trat ein System zutage, das Vergewaltiger und Gewalttäter in den eigenen Reihen nicht nur duldete, deckte und schützte, sondern diesen in vielen Fällen auch ermöglichte, weiterzumachen, wenn sie doch einmal aufgeflogen waren. Das Bestreben, Ruf und Macht der Kirche zu schützen, spielte dabei ebenso eine Rolle wie Chorgeist und schlimmer noch, wohl auch Komplizenschaft. Schlimmere Verstöße gegen die eigenen Glaubensgrundsätze kann man sich kaum zu Schulden kommen lassen. In Rom markiert Papst Franziskus rhetorisch inzwischen den starken Mann. Er hat der Teufelei den Kampf angesagt. Im Juli 2013 wurde auf seine Veranlassung hin eine Gesetzesnovelle verabschiedet, die Kindesmissbrauch im Vatikan erstmals unter Strafe stellt. Gleichzeitig wies Franziskus seine Behörden an, strikt gegen sexuellen Missbrauch vorzugehen. 2014 richtete er eine Kommission ein, die innerhalb der Kirche eine Wende einleiten sollte. Dem Gremium gehörte auf persönlichen Wunsch von Franziskus auch Mary Collins an. Die Irin wurde mit 13 Jahren von einem katholischen Priester vergewaltigt. Im vergangenen Herbst warf Collins nach 3 Jahren Arbeit in der Kommission jedoch das Handtuch. Ihr sei klar geworden, dass es keinen Grund mehr gäbe, weiterzumachen, erklärte Collins. Die Leute im Vatikan legten das gleiche Verhalten an den Tag wie unsere irische Kirche vor 20 Jahren, als fast allen nur daran gelegen war, Missbrauchsfälle zu verschweigen. Collins war nicht die einzige in der Kommission, die aufgab. Auch ein weiteres Mitglied verließ das Gremium. Begründung: der Druck einflussreicher vatikanischer Kreise, alles beim Alten zu lassen, sei zu stark gewesen. Dem Wunsch des Papstes nach Aufklärung werde nicht entsprochen, so Collins. Diese Einschätzung teilt auch der Journalist Emiliano Fittipaldi, der für das italienische Wochenmagazin Espresso arbeitet. In der Umgebung des Papstes seien viele hochrangige Kleriker weiterhin bestrebt, das Thema klein zu halten. Fittipaldi: Man muss doch nur einmal checken, wer in der letzten Zeit einen Karrieresprung machen konnte. Allein 3 der Kardinäle, die in dem vom Papst geschaffenen Kardinalsgremium zur Reform der Kirchenverwaltung sitzen, seien nachweislich Vertuscher pädophilen Missbrauchs. Dasselbe gelte für eine Reihe von Mitarbeitern von Franziskus, resümiert der Journalist. Auch der Papst selbst sieht sich diesem Vorwurf ausgesetzt. Im vergangenen August behauptete der ehemalige apostolische Nuntius in den Vereinigten Staaten, Erzbischof Carlo Maria Vigano, Franziskus habe einen durch schwere sexuelle Vorwürfe belasteten US-Kardinal nicht nur geschützt, sondern sogar befördert. Zum persönlichen Berater. Vigano lieferte keine Beweise für diese Behauptungen, der Papst wiederum gab klares Dementi. Kurz darauf nannte Francisco implizit aber den wahren Schuldigen für die Missbrauchsskandale. Es scheine, dass in diesen Zeiten der große Ankläger gegen die Bischöfe losgezogen sei, erklärte er Mitte September in einer Predigt im kleinen Kreis im Vatikan. Für katholische Exegeten war klar, wer damit gemeint war: der Teufel höchstpersönlich. Doch der Papst hat nicht nur Gegner, sondern auch Verteidiger. Franziskus versuche, die Kirche an verschiedenen Fronten zu reformieren, wendet Giacomo Galeazzi, Vatikanexperte der Tageszeitung La Stampa, ein. Dabei habe er es mit erklärten Feinden zu tun. Es werde eine gewisse Zeit brauchen, bis sich die neuen Bestimmungen zum Kampf gegen pädophilen Missbrauch in der Weltkirche durchsetzen könnten. Diese Zeit, so der Vatikanexperte, müsse man dem Papst schon zugestehen. Die österreichische Kirche hatte diese Zeit bereits und fühlt sich im Reinen mit dem, was sie daraus gemacht hat. »Ich lege Wert darauf, dass wir einen guten Weg gesucht und gefunden haben«, sagt Waltraud Klasnick. Ganz anders sieht das die Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt, die ebenfalls seit 2010 Opfer unabhängig von der Kirche psychologisch und juristisch unterstützt und vernetzt, sowie im Bereich Prävention und Schadenersatzforderungen aktiv ist. Wir raten den Opfern ab, dorthin zu gehen. Das soll strafrechtlich geregelt werden, wenn es noch geht. Man hat halt so lange vertuscht, bis alles verjährt ist. Das sollte man auch öffentlich machen, sagt Jakob Purkathofer, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Initiative zuständig ist. Bisher haben sich bei der Opferschutzanwaltschaft 2.277 Betroffene gemeldet. 1.960 Fälle wurden behandelt, 1.891 davon anerkannt, nur 69 abgelehnt. Die katholische Kirche hat alle Beschlüsse der Kommission mit Zahlungen in der Höhe von über 21 Millionen Euro und der Zuerkennung von über 60.000 Therapiestunden à 90 Euro 1:1 umgesetzt. Es wurden zwischen 2010 und Oktober 2018 insgesamt Hilfeleistungen in der Höhe von 26,4 Millionen Euro zuerkannt, heißt es in einer aktuellen Leistungsbilanz. Die Opfer sind statistisch gut erfasst. Im Großen und Ganzen kann man Folgendes sagen: Die meisten waren entweder Heimkinder aus ganz armen Verhältnissen oder Internatsschüler in elitären Bildungseinrichtungen. Beide verbindet, dass sie wenig Kontakt zu ihren Eltern hatten, sagt Waltraud Klasnick. 66,7% der Betroffenen sind männlich, 33,3% weiblich. 7,4% waren jünger als 6 Jahre, als sie zum ersten Mal attackiert wurden. 62,3% wurden im Alter zwischen 6 bis 12 Jahren angegriffen. 23,3% waren älter. Körperlicher Gewalt waren 78% ausgesetzt, psychischer Gewalt 76%, sexueller Gewalt 32%. 12% mussten alle Formen von Brutalität erleiden. Der überwiegende Teil der gemeldeten Vorfälle, nämlich fast 85%, datiert aus den 1970er Jahren oder von früher. 75% der Opfer sind heute bereits 60 Jahre und älter. Über das Beuteschema der klerikalen Sextäter weiß man in Österreich inzwischen also relativ gut Bescheid. Über sie selbst hingegen ist fast gar nichts bekannt, zumindest nicht öffentlich. Nur so viel: 43% der Missbrauchsfälle wurden in Einrichtungen von Männerorden, Klöstern, Internaten, Heimen begangen. 34% in Frauenorden, 27% von Weltpriestern in den Pfarren und über die Hälfte der Täter beging mehr als einen Übergriff. Die Opferschutzanwaltschaft will sich diese äußerst mangelhafte Datenlage nicht vorwerfen lassen. Sie hat ein anderes Mandat. Wir sind für die Betroffenen zuständig, nicht für die Täter. Unser Auftrag ist schnelle, direkte, den Menschen zugewandte Hilfe, sagt Klasnick. Abgesehen davon sei das Ausmaß des Problems erheblich zurückgegangen. Große Kinderheime, ein Bereich, in denen Minderjährige besonders schutzlos waren, gibt es nicht mehr. Die Sensibilisierung der Gesellschaft ist weit fortgeschritten, die Anzeigebereitschaft entsprechend hoch. Wenn heute etwas passiert, geht das sofort zur Staatsanwaltschaft und es gibt eine Meldepflicht bei Verdachtsfällen. Das heißt, jeder, der etwas bemerkt, muss Anzeige erstatten, so Klasnik. Dennoch wurden der Kommission lediglich 20 Fälle gemeldet, die aus der Zeit nach 2000 stammen. All das erlaubt allerdings nur bedingt Rückschlüsse. Die Statistik des Justizministeriums erfasst bei Delikten lediglich den Paragraphen, nicht jedoch nähere Informationen über die Beschuldigten. Es gibt also keine Erkenntnisse darüber, wie viele Verfahren gegen Priester und Ordensleute derzeit in Österreich anhängig sind. Die Erzdiözese Wien räumt ein, über keinerlei statistische Daten bezüglich der Täter zu verfügen. Weder die Anzahl kirchenrechtlicher Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs ist bekannt, noch liegen Angaben darüber vor, wie viele Priester wegen solcher Verfehlungen aus dem Priesterstand entlassen wurden oder wie viele Anzeigen die Kirche wegen einschlägiger Delikte bei Justizbehörden erstattet hat. Eine entsprechende Statistik sei wünschenswert, gibt es aber noch nicht, antwortet Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözese, auf Anfrage. Er verweist auch auf eine Initiative von Kardinal Christoph Schönborn aus dem Jahr 2010. Damals hatte Schönborn die Einsetzung einer staatlichen Kommission vorgeschlagen, die Missbrauch in allen Institutionen, also nicht nur in jenen der katholischen Kirche, untersuchen solle. 3 Jahre später ging Australien genau auf diese Art und Weise vor. Eine Beschränkung auf die Kirche allein wäre für die Gesellschaft fatal und für die Katholiken ungerecht, da dadurch Missbrauch nur ins katholische Eck geschoben werde, so Prüller. Die Regierung unter dem damaligen Kanzler Werner Faymann habe eine solche staatliche Kommission leider abgelehnt, so der Sprecher der Erzdiözese, die Bereitschaft der Kirche bestehe aber nach wie vor. Dort und nur dort, wo eine unabhängige Kommission den sexuellen Missbrauch Minderjähriger innerhalb der katholischen Kirche untersucht hat, konnten das Ausmaß des Problems sowie die individuelle und strukturelle Verantwortung erfasst werden. Überall sonst bleibt ein unangenehmer Eindruck. Jeder weiß zwar, dass Verbrechen in großer Zahl begangen wurden, und doch hält es niemand für notwendig, diese rückhaltlos aufzuklären. In Österreich fehlt eine solche ernsthafte Aufarbeitung des Missbrauchsskandals bis heute. Weder die einzelnen Diözesen noch die Bischofskonferenz haben Anstalten gemacht, Licht in die dunkle Vergangenheit zu bringen, die in einzelnen Fällen bis in die Gegenwart reicht und noch amtierende Kleriker betreffen könnte. Auch die Regierung und das Parlament wurden niemals tätig, obwohl es ihre Aufgabe wäre, eine Untersuchung systematischer Verbrechen anzuordnen, wenn die Kirche selbst sich dazu nicht durchringen kann. Die Einrichtung der Opferanwaltschaft war ein richtiger Schritt, doch was die Aufklärung betrifft, ist ihre Verfahrensweise eine Sackgasse. Sich mit der Entschädigung der Opfer zu begnügen, reicht nicht aus. Den 1.891 von der Klasnik-Kommission entschädigten Menschen steht eine annähernd große Zahl von Missbrauchstätern und Mitwissern gegenüber, die ungeschoren davonkommen. Das ist ein Unrecht, das durch finanzielle Hilfeleistung niemals wieder gutzumachen ist. Außerdem blieben die Aussagen der Betroffenen ohne Konsequenzen für die Beschuldigten und ihre Vorgesetzten. Sie führten nicht zur Erhellung der Untaten. Der bloße Verweis auf die Justiz ist irrig und zynisch. Die meisten der Verbrechen sind verjährt. Manchmal können sich Opfer nicht mehr an die Namen der Täter erinnern. Die Untersuchungskommissionen in den USA, Irland und Australien hatten die Aufgabe, Fälle ohne Rücksicht auf Verjährungsparagraphen bis weit in die Vergangenheit zu untersuchen. Die Grand Jury in Pennsylvania kam dabei zu dem Schluss, dass Verjährungsbestimmungen sowohl im Strafrecht wie auch im Zivilrecht zugunsten der Opfer verändert werden sollten. Die namentliche Nennung von Tätern ist unerlässlich, auch wenn diese bereits verstorben sind. Kommissionen haben den Auftrag, die Identitäten der Übeltäter und Mitverantwortlichen nur in eindeutigen Fällen in ihre Berichte aufzunehmen. Datenschutzrechtliche Probleme konnten in allen angeführten Staaten, die solche Kommissionen einsetzten, positiv geklärt werden. Die Kommissionen müssen sowohl unabhängig von den Kirchen zusammengestellt werden, als auch weitgehende Befugnisse erhalten. Ihnen muss Zugang zu kirchlichen Archiven gewährt werden und sie müssen das Recht haben, Dokumente anzufordern und Zeugen vorzuladen, ähnlich wie ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Diese Schritte sind zugegebenermaßen nicht einfach. Doch zu jeder Aufarbeitung gehört das Wissen um die Vergangenheit, auch um zu verhindern, dass sich diese wiederholt. Die Kirche hat die Pflicht, redlich aufzuarbeiten, welche Faktoren den massenhaften Missbrauch in ihrem Verantwortungsbereich ermöglicht haben und welche davon möglicherweise immer noch relevant sind. Und die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, die volle Wahrheit darüber zu erfahren. Bisher ist selbst ein medial so intensiv diskutierter Fall wie jener von Kardinal Hans-Hermann Gröhr niemals unabhängig untersucht worden. Niemand weiß, wie lange Gröhrs Verbrechen innerhalb der Kirche bekannt waren und vertuscht wurden. Das Ergebnis einer vatikanischen Untersuchung des Falls blieb geheim. Dass die damaligen Bischöfe Christoph Schönborn, Johann Weber, Georg Eder und Egon Capellari öffentlich erklärten, sie seien zur moralischen Gewissheit gelangt, dass die Vorwürfe gegen Gröhr im Wesentlichen zutreffen, ersetzt ebenso wenig eine Untersuchung wie Gröhrs öffentliche Bitte an Gott und die Menschen um Vergebung. Inzwischen hat Schönborn Fehler eingeräumt. 1995 haben uns die Ereignisse überrumpelt. Wir waren hilflos. Es dauerte viel zu lange, bis wir erkannten, dass die schonungslose Wahrheit der einzige Weg ist, sagt der Kardinal in einem Anfang 2019 erschienenen Interview mit dem Magazin Stern. Das vertuscht und geleugnet wurde, war ein großer Fehler. Es ging vielen darum, die Institution zu schützen. Auch mit den Tätern habe sich die Kirche auseinandergesetzt. Das war eine schwierige Phase für mich, weil einige absolut uneinsichtig sind. Das hat mich selbst seelisch enorm belastet. Wir haben mit Beschuldigten gesprochen, gefragt, was passiert ist, und es wurde nur abgeblockt. Verleugnung des eigenen Täterverhaltens, so der Kardinal. Dennoch, wir sind damals in Österreich einen Weg gegangen, der inzwischen als Vorbild gilt, auch wenn das nicht genügend war. Dass zumindest der letzte Satz absolut zutreffend ist, zeigt der internationale Vergleich. In Australien, den USA und Irland wurden Täter identifiziert, ihre Biografien exemplarisch beschrieben, ihre verantwortlichen Vorgesetzten namentlich benannt und umfangreiche Endberichte verfasst und veröffentlicht. In Österreich liest sich die Bilanz so: Identifizierte Täter nicht erhoben. Exemplarische Beschreibung von Täterbiografien? Nein. Namentliche Nennung von Kirchenvorgesetzten? Nein. Endbericht? Keiner.